Happy Shooting, Folge 167. Eingepegelt. Auch diese Folge wird euch wieder präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Juhu! Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ist schon eingepegelt?
Wie gepegelt? Mach ich alles hinterher.
Sag ja gar nichts mehr.
Ich nehme euch hier drei Spuren auf, das ist doch geil.
Ich weiß.
Eingepegelt. Obwohl, ich habe noch ein bisschen Rum im Kühlschrank. Ich könnte mir eigentlich...
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ein richtig durchgängigen Sponsor. Das macht richtig Spaß, weil da kann man auch richtig arbeiten.
Ja. Und vor allen Dingen finde ich diesen Sponsor klasse, weil, ja, der hat tolles Spielzeug.
Du altes Spielkind.
Ja, es ist einfach so. Wir haben auch heute wieder ein ganz, ganz tolles Spielzeug, was wir vorstellen werden, aber dazu später mehr.
Jo, jetzt erstmal wieder kurz, wer wir sind. Wir sind der Chris und der Boris und wir sind Happy Shooting, die Sendung rund um die Fotografie.
Ganz genau. Und auch wenn ich hier nebenbei einen Tee schlürfe, ich habe keinen MT, der ist ganz ohne Alk.
Ja, und wenn ich nebenbei hier schniefe und rotze, dann liegt das an, ja, der üblichen Erkältung für diese Jahreszeit.
Und warum klingst du so ungewöhnlich hallig?
Hallig, weil ich auf der Hallig bin. Nein, weil ich ich nehme heute über das eingebaute Mikrofon eines MacBook Pro auf in einem leicht halligen Raum. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwie so unter eine Bettdecke drunter mit dem Rechner, damit das nicht so halt, aber...
Ja, mach das doch mal.
Das geht hier nicht. Also, nee, das ist jetzt einfach so und... Ich glaube, man hört und versteht mich trotzdem ganz gut.
Ja, also die Soundqualität ist ganz cool, aber es ist halt ein bisschen blechern so. Also es halt so.
Naja. Nee, das bin ich, das ist die neue Stimme, weißt du? Ah. Ich üb das schon ein Weilchen.
Das klingt dann größer, die Stimme.
lass uns genau auf dem Klo so.
Genau.
Mit Hall und so. Lass uns doch mal schauen, was wir heute vorhaben.
Ja, apropos größer, genau. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Jo, dann gibt's noch mal einen kleinen Takt, aber erst gegen Schluss, also jetzt noch keine Angst zum Thema Workshops.
Dann haben wir einen tollen Tipp bekommen von Christian zum Thema alte Objektive benutzen.
Ja, da müssen wir uns unbedingt mal noch einer Beschwerde annehmen, die wir über Twitter reinbekommen haben.
Ja, dann sprechen wir über das neue Gadget, mit dem ich hier gespielt und getestet habe von Enjoy Your Camera. Es geht um Funkauslöser.
Dann habe ich ein Interview geführt mit Michael Weil zum Thema, ja, ich darf eigentlich nichts mehr sagen auf der Sendung, weil jedes Mal, wenn ich mich irgendwie über Themen äußere, dann kriegen wir gleich wieder Fragen zu dem Thema. Wir müssen da was klären, sagen wir das mal so, und dafür habe ich mir den Michael geschnappt.
Hat mit der Belichtung zu tun, ne?
Belichtung, ja.
Ja, ja, dann haben wir einen tollen Link-Tipp, der mit dem iPhone und Kameras zu tun hat.
Genau, dann eine interessante iPhone-App, die wir kurz vorstellen wollen.
Ja, die mich etwas ärgert. Na ja, gut, wer zu spät kommt. Ja, dann gibt's wieder mal neue, in Anführungszeichen, Pringles-Deckel.
Und jetzt fangen wir erstmal mit einem Geräuschrätsel an. Was ist das denn hier für eine Kamera? Wer letztes Mal aufgepasst hat, kann es vielleicht schon erraten.
Na gut, dann spiele ich mal ab.
Wow.
Geht noch weiter.
Das. Ui.
Ja, so das, klingt das.
Ja, jetzt das ist klingt mir fast so ein bisschen, das Ohr weggefallen.
Klingt so ein bisschen wie ein Boot bei starkem Seegang.
Ja, so ähnlich. Also, gegen Ende der Sendung werden wir das auflösen. Boris, es gibt einen neuen Pringles-Deckel.
Richtig, und zwar den ViviCap. Einfach und schnell zum Weißabgleich.
Ja. Also mal wieder, also für die, die es nicht kennen, wir haben ja, eines unserer Lieblingsthemen sind diese Gadgets für den Weißabgleich. Und das günstigste war mal der Pringles-Deckel, als der noch nicht durchsichtig war. Mittlerweile funktioniert er nicht mehr so gut, aber der hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Der war nicht 100% perfekt, aber kaum eines dieser Gadgets ist 100% perfekt. Und ja, jetzt gibt es mal wieder eins, was für teuer Geld verkauft wird. Ich glaube, das kostet so um die 25.
Irgendwas in dieser Größenordnung, ja.
Ja, und es ist im Prinzip sowas wie ein Objektivdeckel, mit durchsichtig und mit dem man dann einen manuellen Weißabgleich machen kann.
Genau, und dieser hat jetzt, glaube ich, ganz viele Mikroprismen vorne dran.
Ja, das ist so vom Stil her wie, oh Gott, wie hieß das jetzt nochmal? Das, was 100 Euro kostet?
Ja, genau.
Ich wie auch immer.
Gibt genügend von der Sorte. Ganz genau, einfach mal nach Pringelsdeckel suchen. Ich glaube, dann findet ihr die Show. Jo. Ja, ist, also ich finde das preislich, geht das gerade noch in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig das ist, so ein Ding zu produzieren, aber ich denke mal, irgendwas, was so unter 30 Euro ist, da kann man vielleicht ja sagen, ach, das schenkt man mal jemanden zu Weihnachten. Also da hat man noch nicht zu viel Geld ausgegeben. Was ich nur ein bisschen verwirrend finde, ist, ich glaube, das war dieser, wo im Text geschrieben steht, dass das jetzt gerade optimal ist wegen dieser Prismen, die das Licht eben einfangen, wenn man in einer Mischlichtsituation ist, um dann den richtigen Weißabgleich zu machen. Das verstehe ich nur nicht, wie man bei Mischlicht einen richtigen Weißabgleich machen möchte, denn bei Mischlicht gibt es keinen richtigen Weißabgleich.
Ja.
Entweder, also wenn man Mischlicht hat, zum Beispiel Tageslicht und innen drinne eben Kunstlicht, dann kann ich entweder aufs Kunstlicht oder aufs Tageslicht den Abgleich machen. Oder ich entscheide mich für beides falsch und nimm irgendwas, was dazwischen ist. Das ist halt so.
Weißt du, ich hab ja eigentlich hätte ich ja Lust, mir mal, wenn sie nicht so teuer wären, hätte ich Lust, mir mal alle 20 oder was weiß ich, wie viele es von diesen relativ teuren Weißabgleich-Gadgets gibt, zu kaufen. Und einen Vergleichstest zu machen mit einer richtig amtlichen Messung der Farbtemperatur und der Ergebnisse und einem sauberen Vergleich. Ich würde das so liebend gern mal machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Die Dinger sind zu teuer.
Ja, alle sind ein bisschen teuer, ja.
Und das Ergebnis wäre, ich sag mal, mit 99%iger Sicherheit dass die alle ziemlich gleich sind vom Ergebnis.
Ja, und das Ergebnis wäre außerdem, wenn du dann in Anführungszeichen amtliches Ergebnis irgendwo postest, dass dann ganz viele Kommentare kommen, die dir erzählen, dass du das ja doch falsch gemacht hast und dass man ja doch in der Realität das ganz anders macht und dass man lieber rausgehen sollte und fotografieren, statt sich mit so einer Scheiße abzuquälen.
Eben, deshalb lassen wir das jetzt einfach. Aber wen es interessiert, genau. Vivicap?
Weißabgleich ist eine tolle Sache, ist ganz prima und wie gesagt, man macht es entweder mit einer Graukarte oder mit einem Grauwürfel, ne, gibt's ja diesen Cube da.
Ja.
Oder man macht es eben mit so einer Vorsatzlinse oder einem Vorsatzdeckel. Sucht euch einfach was aus.
Ja, und vielleicht dann doch den von Pringles. Gut.
Genau, wenn man noch einen findet.
Du musstest dich ärgern über eine iPhone-App. Erzähl doch mal.
Pass auf, die Geschichte ganz kurz. Ich hatte ja mal angefangen, iPhone-Programme zu schreiben. Und ich habe ja ein Programm gemacht, was mir hilft, wenn ich mit einem Graufilter arbeite, die richtige Belichtungszeit auszurechnen. Das hatte ich schon mal für den Pocket-PC gemacht und habe ich jetzt eben für den iPhone adaptiert. Und ein anderes Programm, was einem beim Einkaufen ein bisschen hilft, wenn man wissen will, ob jetzt hier 125 Gramm für 73 Cent günstiger oder teurer sind als 275 Gramm für, schlag mich tot, 93 Cent. Dann kann man das da eintippen und eben ablesen. So, und dann habe ich gedacht, okay, das waren so ein paar Fingerübungen. Meine nächste Anwendung soll wieder was mit Fotografie zu tun haben. Und da habe ich mir gedacht, so eine Strobist-Anwendung, das wär's doch. Wenn man quasi so ein Lichtsetup gemacht hat und man könnte dann sein Lichtsetup dokumentieren. Wo habe ich die Blitze hingestellt? Wie stand das Model da? Wo stand die Kamera? Was habe ich eigentlich benutzt? Und das möglichst schnell mit den Fingern schnell zusammenklickern, abspeichern, per Mail verschicken oder sowas. Das wäre doch cool.
Das klingt spaßig. Auch allgemein für die Dokumentation ganz hilfreich.
Das wäre super. Und ich habe auch im Store gesucht, in diesem iTunes Store, ob es denn so eine Anwendung schon gibt. Weil sonst brauchst du ja gar nicht erst anfangen, das zu schreiben, weil, ne? Also brauchst nicht anfangen, irgendwie eine Treppe zu steigen, wenn andere schon fast oben sind. Mhm. Und gab's auch nicht. Und da habe ich gedacht, super, das machst du mal. Blöd nur, dass dann irgendwie halt hier privat allerhand dazwischen kam und ich schlicht und ergreifend null Zeit hatte zum Programmieren. Einfach genau null.
Das heißt, jetzt ist einer die Treppe
und
hoch, oder?
Und jetzt hat einer diese Stufe in Angriff genommen und hat dann zu einem Überfluss gleich eine kostenlose Anwendung rausgebracht. Ja, ich wollte das ja so ein bisschen machen, schreibst eine Anwendung und wer eben Bock hat, hier die Show zu unterstützen, der kann dann eben da die Anwendung kaufen für ein paar Cent. Aber das kann ich mir jetzt schenken, denn jetzt gibt es nämlich die Strobox.
Strobox. Ah.
Und das ist schon ziemlich nah dran an dem, was ich vorhatte. Da fehlt zwar noch eine ganze Menge, aber du kannst dir fertige Grafiken nehmen für Kamera, für Model, für Hintergrund, für Reflektoren, für Schirme, Softboxen, für Grids, Snoots und so weiter und so fort. Kannst die auch drehen. Das ist allerdings nicht mit den Fingern gelöst, sondern da muss man auf eine Taste tippen, links rum, rechts rum, und dann geht das immer so ein paar Gradschritten. Und dann kann man das auf diesem iPhone-Display anordnen. Allerdings eben nur genau auf diesem iPhone-Display. Also man kann nicht zoomen. Das heißt, die Zeichenfläche ist fest. Man kriegt es also jetzt nicht hin, ein maßstabsgetreues oder wenigstens ansatzweise maßstabsgetreues Bild zu machen. Das geht nicht. Und man kann im Augenblick in diesem Stand der Software auch zum Beispiel nicht sagen, da steht ein Blitz und da habe ich ein Viertel CTO drauf gemacht, oder so ein Orangefilter oder ein CTB, ein Blaufilter oder sowas. Das kann man nicht machen. Auch die Blende kannst du nirgendwo reinschreiben. Das geht alles noch nicht. Aber ich tippe mal, dass das alles noch kommen wird.
Ja, das heißt aber, die Vorgabe für Umme, gratis Applikation,
ja, also ich kann mich jetzt nicht groß
beschweren.
Ja, ich mache es jetzt nicht mehr.
Ah, musst du was Neues suchen. Mhm. Schade eigentlich. Beziehungsweise eigentlich auch gut, dass es sowas schon gibt.
Richtig. Und das verlinken wir auch auf happyshooting.de. Und ansonsten, wenn ihr es jetzt direkt wissen wollt, dann tippt ihr einfach mal im Browser ein Strobox. Mhm. Und dann findet ihr das.
Strobox. Übrigens, wo wir gerade beim iPhone sind.
Ja.
Es gibt noch einen Link-Tipp, den hat uns Stefan geschickt. Hallo Chris, hallo Boris. Ein Link-Tipp in eigener Sache. So nutzt man das iPhone mit seinen praktischen Apps auf einer Digitalkamera.
Mhm.
Das ist ein, was ist das, ein iPhone-Halter?
Ja, ganz genau. Er hat so einen normalen iPhone-Halter genommen und hat das Ganze adaptiert und kann jetzt quasi sein iPhone an den Blitzschuh stecken.
Ha, geil.
Das ist natürlich mit dieser Strobox jetzt ganz praktisch, ne? Bist dann vor Ort und kannst dann gleich auf dem iPhone-Display da dein Setup dokumentieren.
Das wäre eine interessante Geschichte. Oder man dreht das Ding um 180 Grad rum, hat eine Kamera, die sehr hohe ISO kann, und benutzt das Ganze mit so einer Flashlight-Applikation, mit so einer Taschenlampe als Licht.
Zum Beispiel, ja.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Oder zum Beispiel mit dem ND-Kalk von mir. Den legt man sich da drauf und da kann man dann die Belichtungszeit ablesen, die man braucht. Und den Timer starten.
Außerdem sieht man wahrscheinlich ziemlich geekig aus, wenn man das Ding drauf hat.
Richtig.
Guck mal, ich habe ein iPhone auf meine Kamera gesteckt.
Ganz genau. Ach, ich finde solche Bastelsachen immer klasse und das geben wir doch gerne weiter.
Ja.
Also danke Stefan dafür.
Coole Sache. Ja, du erinnerst dich, Boris, Chris im Analograusch.
Ja, du bist ja gerade völlig abgedreht.
Ja, bin ich. Jetzt übrigens können wir nachher noch kurz drüber reden nach dem Interview.
Obwohl du bist
bin ja mittlerweile auch schon am Scannen.
Was? Ja, nee, mir fiel nur gerade ein Analog-Rausch, passt ja nicht so. Es müsste eigentlich mehr Analog-Grain sein.
Ach so.
Also Analog-Korn.
ja, okay. Boah, lustig.
Boah.
Nee, pass auf. Ja.
Für später.
Also, ich hatte ja mal vor einigen Sendungen, also wenn wir mal ganz kurz einen Schritt zurück, vor einigen Sendungen gesagt, naja, man kann, wenn man analog fotografiert und die Kamera kein Belichtungsmesser hat, kann man seine Spiegelreflex mitnehmen und mit dem Belichtungsmesser der Spiegelreflex messen, also quasi den Belichtungsmesser sich von der digitalen Welt her ausleihen.
Mhm.
Dann habe ich den Michael Wall getroffen von Spürsinn, der sagte, stimmt nicht. Dann haben wir das getestet, ja, und dann habe ich das auch nochmal erzählt hier, ja, dass es eben doch nicht stimmt, konnte aber nicht so ganz genau den Grund nachreichen. Und darauf kam dann die Hörerfrage, ich weiß nicht mehr genau, wer es gefragt hat, warum kann ich mit einem digitalen Spiegelreflex Belichtungsmesser nicht die Belichtung für meine Analogkamera übernehmen? Und dann dachte ich mir, na, bevor ich da jetzt groß irgendwie rumsuche, bin ich mal ganz faul und hau einfach den Michael an und frag den und habe ein kleines Interview mit dem geführt und das hört ihr jetzt.
Ich spiele mal das Band ab, wa?
Hallo Micha.
Hallo Chris.
Na, ist ja schön, dass ich dich noch ganz kurzfristig erwischt habe. Wir haben ja, oder ich habe ja letzte Folge so ein bisschen was drüber erzählt, über die Analoggeschichte. Und naja, jetzt kamen natürlich ja gleich so ein paar Fragen hinterher. Und dann dachte ich mir, wen Besseres als den Micha von Spürsinn kann ich mir denn holen? Erzähl doch mal erstmal ganz kurz ein bisschen, was ist Spürsinn?
Spürsinn ist der Fotoladen im digitalen Internet, der sich ausschließlich mit der analogen Fotografie befasst.
Gut, also du kriegst bei Spürsinn Filme und Dunkelkammerzubehör und Entwickler und...
Film, Chemie, Kamera, alles was das Herz begehrt, was heute noch lieferbar ist.
Ja, und ein Grund, warum ich dich jetzt am Rohr habe, ist unter anderem, dass Moni, ich im Zusammenarbeit mit Spürsinn nächstes Jahr 2 Analog-Workshops machen werden.
Jawohl.
Dadurch kommt der Kontakt zustande, die finden in Braunschweig statt. Ihr seid gerade am Umziehen nach Braunschweig mit eurem, ja, mit eurem Online-Shop und Offline-Shop.
Sag's ruhig.
Ja, Kameraladen. Kameraladen klingt da immer gleich so, so antiquiert schon wieder.
Filmladen,
genau.
Ich wünsche mir ein altes Blechschild. So richtig, wie sie früher an den Läden hingen, mit so einer Kamera abgebildet, am besten irgendwie so leicht gelblich mit einem grünen Rahmen und 3-4 so Rostmacken drin.
Und abgeplatztem Email.
Richtig.
Nicht E-Mail, sondern Email.
Genau, der E-Mail. Und darunter versammelt sich die Heerschar der modernen Analogen.
Das ist gut, das klingt schön.
Das ist ein Bild, da möchten wir fast die Internationale anstimmen. Okay, jetzt wird's politisch.
Also, jedenfalls, man merkt schon, wir können ganz gut miteinander und das ist auch mit der Grund, warum das mit dem Workshop, glaube ich, ganz gut funktionieren wird. Da haben wir wirklich die Fachleute vor Ort. Und jetzt ja, die Frage, ich lese dir mal kurz eine Frage vor, die hat ein anderer Michael geschrieben per E-Mail. Und zwar schreibt er, du hast doch vor kurzem mal geschrieben, beziehungsweise auch im Podcast gesagt, dass Belichtung messen für analoge Kameras per digitaler Spiegelreflex nicht mit einem analogen externen Belichtungsmesser vergleichbar ist. Mhm. Kannst du das bitte mal genauer erläutern? Tja, jetzt erinnere ich mich ja dran, dass ich bin der Meinung gewesen, das wäre überhaupt kein Problem. Und dann treffe ich dich und dann sagst du, nö, ist ganz anders. Und dann haben wir das auch mal experimentell so ein bisschen ausprobiert mit einer Graukarte und mit 2 digitalen Spiegelreflex und einem analogen Belichtungsmesser. Und da war tatsächlich ein Unterschied zu sehen. Mhm. Wieso passiert das?
Ich könnte jetzt eine ziemlich lange Abhandlung darüber halten.
Kannst du es auch ganz einfach machen?
Ja, auf welcher technischen Basis das passiert. Mhm. Eindeutig ist aber, die Digitaltechnik, die muss vom Aufbau her sehr, sehr, sehr genau und exakt sein. Mhm. Weil das Aufnahmemedium, der Chip, der lässt keine Varianzen zu.
Da gebe ich dir recht. Das muss relativ, deshalb gibt es ja auf der digitalen Seite auch Blenden- und Belichtungszeiten und ISO-Werte in Drittelschritten.
Gibt es auch bei analogen Kameras.
Aha, okay.
Also zum Beispiel die Messsucherkameras, die Leicas, die Zeiss Icons, die modernen, die haben alle auch in Drittelschritten. Also das, aber trotzdem, es muss alles sehr, sehr, sehr genau sein. Die Varianz liegt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie so um maximal 10%.
Mhm, okay.
Und beim Film sieht es ja ein bisschen anders aus. Der Film, auch wenn es eine sogenannte Dünnschichtemulsion ist, liegen mehrere filmempfindliche Silberkörner in Schichten übereinander.
Das ist dann für die verschiedenen, aus digitaler Sicht würde man sagen Farbkanäle, richtig?
Richtig, das musst du dir so vorstellen, als wären mehrere Layer des Chips übereinander. Der müsste natürlich dann durchsichtig sein und dürfte nicht so eng. Die Waben dürften nicht so eng sein, wie sie heute auf den Chips sind.
Mhm.
Und dann hättest du genau sowas.
Es gab ja sogar mal einen Versuch der Digitalindustrie, das war glaube ich dieser Foveon-Chip oder so, der das versucht hat, das zu emulieren. Ja.
Mhm. Gab es mehrere
Versuche. Hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt.
Das Thema wird sich vielleicht irgendwann einmal geben. Heute liegt es ganz einfach an der Energieaufnahme.
Ja.
Du musst ja für einen verhältnismäßig langen Zeitraum verhältnismäßig hohe Energiespannungen gleichhalten und da ist schon ein 30stel oder ein 60stel eine echte Herausforderung.
Ah ja, okay.
Ja, aber ich glaube, technisch ist sowas lösbar. Auf der anderen Seite diese chaotische Emulsion, möchte ich mal sagen,
Also jetzt sind wir wieder beim Analogfilm.
Jetzt sind wir wieder beim Analogfilm. Der Film, das ist ja so eine Emulsion, die wird irgendwann mal angerührt und dann wird das auf das Trägermaterial draufgegossen. Das klingt jetzt unheimlich dick, aber das sind nur wirklich ein paar Mühe. Trotzdem ist das in sich keine gleichmäßige, gerichtete Fläche.
Ja.
Und das Ganze wird sehr dicht gegossen und sehr, das ist durch die Dichte kommt einfach die Gleichmäßigkeit des Films. Mhm. Und jetzt hast du eine immerwährende Ablenkung. Das Licht, der Lichtstrahl saust auf den Film und knallt im Prinzip gegen dieses eine Silberkorn.
Okay, und da
wird Teile davon knallen weiter.
Aha.
Das verteilt sich.
Ja, wird das auch so ein bisschen gestreut innerhalb der Filmschichten?
Oder? Da müsste ich jetzt mal einen Physiker fragen, der da tatsächlich schon mal reingeguckt hat. Aber es werden wahnsinnig viele Restlichtbestandteile verwertet.
Ja, okay.
Also das ist definitiv. Mhm. Und hieraus, aus diesem extremen Streuen der Restlichteinheiten, kommt die unterschiedliche Belichtungsmessung.
Okay.
Das klingt... Dein Okay klingt noch nicht sehr überzeugend.
Ja, noch nicht ganz. Also, sonst kriegen wir wieder Mails. Also, das heißt,
ich
hab
der ja Film. Der, den Grund genannt.
Heißt das, der Film nutzt das vorhandene Licht einfach besser aus, als das der Chip kann?
Beim Chip trifft das Licht auf die Wabe.
Ja.
Fertig ist es.
Mhm.
Beim Film dringt das Licht in die Emulsion ein.
Okay.
Und da tatsächlich durch die gesamte Emulsion, dieses hinten, durch das absolute Restlicht, wird hinten durch die Lichthofschutzschicht aufgefangen. Mhm. Gibt auch Filme ohne Lichthofschutzschicht. Dann geht es halt durch und dann gibt es diesen sogenannten Aura-Effekt.
Also der Lichthofschutz, müssen wir kurz erklären, das ist eine Schicht, die verhindert, dass das Licht hinten am Filmträgermaterial quasi reflektiert wird und damit eine Unschärfe macht. Ja,
ganz genau.
Ja.
Dieser Aura-Effekt, das ist, man kennt das von alten Bildern und es gibt ja auch heute wieder Filme ohne Lichthofschutz. Da haben Personen wie so einen ganz leichten Heiligenschein oder Gegenstände.
Mhm.
Auf Flickr gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
Findet man auch, wenn man nach Aura-Fotografie sucht und solchen Geschichten. Oder ist das Aura, wieder was anderes? Wieder was
anderes? Ja, Aura, das könnte da mit reinfallen. Ich würde einfach mal sagen, beim Film Lucky SHD 100.
Das ist so einer der klassischen Filme, die das können.
Jo.
Okay,
da gut. Super Beispiele.
Das heißt jetzt nochmal zurück zum Thema Belichtungsmessung. Wir dürfen schlicht und einfach, weil es prinzipiell völlig unterschiedlich ist, dürfen wir die analoge und die digitale Aufnahme des Lichtes gar nicht komplett vergleichen. Das sind komplett andere Prinzipien, die da funktionieren.
Das Digitale muss sehr genau auf den Punkt sein.
Mhm.
Das Analoge braucht ein bisschen Spielraum. Allerdings, wenn beim Analogen zum Beispiel, 100 ISO fällt es noch nicht so auf, sagen wir mal in extremen Situationen, bei 50 ISO, ich weiß nicht, gibt es digital die 50 ISO?
Gibt können? Es
ich
auch, glaube, ja.
Ja, ja genau. Es, ja. Also wenn du zum Beispiel vergleichst bei 50 ISO meine Belichtungsmessung oder in Bereichen 400, 800 ISO eine Belichtungsmessung machen, dann wirst du feststellen, dass tatsächlich ganz oft, nicht immer, aber ganz oft der analoge Belichtungsmesser eine Blende mehr Spielraum gibt.
Das heißt aber, wir können es nicht sagen, generell hast du beim Analogen einfach eine Blende Unterschied. Das kann man jetzt so auch nicht sagen. Das ist wieder von Fall zu Fall unterschiedlich.
Da hängen jetzt ganz viele Faktoren ab, ob es Spotmessung ist, ob es Integralmessung ist, ob es Objektmessung ist, Lichtmessung. Da reagiert das alles sehr, 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 sehr unterschiedlich.
Gut, das heißt, für denjenigen, der jetzt irgendwo sich gebraucht auf einer Fotobörse oder sonst wo eine analoge Kamera zugelegt hat, die keinen Belichtungsmesser eingebaut hat, der kann jetzt nicht einfach per se mal die Spiegelreflex mitnehmen, die digitale, und mit der messen, sondern da wäre dann so ein externer Belichtungsmesser, den man in die Hand nimmt, wahrscheinlich angebrachter.
auf jeden Fall angebrachter.
Ja. Ja, und da reden wir jetzt aber auch nicht von enormen Summen. Da reden wir jetzt von, ich weiß nicht, also auf der Fotobörse in Darmstadt, da gab es die schon irgendwie 20, 30, 40 Euro gebraucht. Ja. Gib uns doch mal kurz einen Tipp, was für ein gebrauchten Belichtungsmesser man kaufen könnte, der dann auch funktioniert in der Regel und dies eben also noch gibt.
Meine Lieblingsmarke für Handbelichtungsmesser ist Gossen.
Ja.
Da gibt es eine wahnsinnige Modellvielfalt. Man braucht nicht gleich einen Luna 6 oder einen Profi 6 zu nehmen, weil diese Dinger sind, ja, wenn Profi 6 heißt bei Gossen, dann ist es auch Profi im Prinzip. Die kann natürlich auch jeder Amateur benutzen, aber warum muss man immer mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Das heißt, Profi ist dann einfach auch schon gebraucht, eher im Profi-Level wieder angesiedelt, was den Preis angeht.
Nein, das nicht. Kann bei 50 Euro anfangen. Ah, okay. Es gibt dann so Geräte, die waren dann noch mit speziellen Zusätzen und so weiter. Also das kann dann auch schon bis 300 Euro hochgehen.
Ja.
Aber sagen wir mal, 40, 50 Euro Keks hoch, Keks runter, das langt durchaus.
Ja.
Wovor man sich ein bisschen zurückhalten sollte, sind diese sogenannten Selen-Belichtungsmesser.
Das sind die, die keine Batterien brauchen.
Richtig, das ist das Unterscheidungsmerkmal.
Ja.
Der Selen-Belichtungsmesser, der wurde auch oft auf Kameras eingesetzt, also mit Kameras mit eingebautem Belichtungsmesser. Das Selen, diese Selenzellen verbrauchen sich durch Lichteinwirkung.
Ah, das heißt, die Selenzelle erzeugt quasi Licht, erzeugt quasi Strom, wenn Licht auf sie fällt und dadurch gibt es dann den Zeigerausschlag?
Jo, im Prinzip heute die Häuslebauer, die sich irgendwelche Sonnenkollektoren aufs Dach stellen, das ist entlehnt, dieses Prinzip halt eben von der Kameraindustrie, die diese Selenbelichtungsmesser rausgebracht hat. Und das haben die halt eben so gemacht, dass dort, es gibt kein Pepedo Mobile. Es verbraucht sich immer ein Stück dieser Selenzellen, weil die haben ja Strom erzeugt.
Ja.
Und das ist eine schöne Sache, wenn man die heute noch findet und die funktionieren noch, braucht man keine Angst vorzuhaben. Man sollte, wenn man die Teile nicht benutzt, sie im Dunkeln aufbewahren, mit einem Pappstreifen abkleben oder prinzipiell in die dunkle Schublade legen, dann können die noch 10, 15 Jahre ihren Dienst gut tun.
Ja, das heißt aber lieber, wenn man sich eher sicher sein will, dass das funktioniert, lieber Ausschau halten nach einem Belichtungsmesser, der eine Batterie hat.
Ja.
Und da ist man dann eher auf der sicheren Seite.
Und da kann ich jetzt auch gleich noch etwas einwerfen. Früher wurden ja Quecksilberbatterien genommen.
Mhm.
Die sind heute durch EU-Gesetz verboten. Die Quecksilberbatterien, diese Knopfzellen, die hatten eine Spannung von 1,35 Volt. Und die heutigen Knopfzellen, die kein Quecksilber haben, die haben eine Spannung von 1,5 Volt.
Oh, ist das ein Problem?
Zu echten Fehlbelichtungen.
Oh, okay.
Aber das ist auch kein Problem. Es gibt Knopfzellen, die haben einen Luft-Zinkkern.
Mhm.
Oder eigentlich Zink-Luftkern. Ist egal. Wenn Luft auf diesen Zinkkern trifft, produziert der Strom.
Mhm.
Und da gibt es, das haben wir bei uns auch im Shop, eine ganz spezielle Knopfzelle von Weinzell. Die ist dafür gemacht, die hält gut 12 Monate. Also meine Erfahrung selbst, ich habe es im Belichtungsmesser drin, ein schöner alter Belichtungsmesser, die hält jetzt schon fast 2 Jahre.
Okay.
Diese Knopfzelle. Also da braucht man keine Angst zu haben. Es gibt die Batterien für diese 1,35 Volt. Und noch ein ganz kleiner Hinweis, das betrifft aber prinzipiell alle Kameras, die Knopfzellen benutzen mit 1,5 Volt. Am Ende der Lebensdauer lassen die in der Spannung nach. Und auch dann gibt es Fehlbelichtungen.
also den Gossen Luna 6, den ich mir zugelegt habe, übrigens auf deine Empfehlung, der hat so eine Batterieprüfmöglichkeit eingebaut. Du kannst dann hinten so einen Schalter auf die Seite schieben und dann muss der Zeiger von der Nadel in irgendeinem bestimmten Bereich sein und dann passt das.
Genau. Und also, Luna 6 war ja schon so ein richtiges, das war schon ein Topmodell.
Das ist ordentliches Kaliber, ja.
Das ist richtig was Ordentliches, das kannst du auch ab und zu mal zur Selbstverteidigung einsetzen.
gegen Großformatfotografen.
Du, die werfen dir dann 15 Kilo hinterher. Also da kriegst du irgendeine
Standarte an den Kopf, genau. lassen wir mal lieber.
Nein, also nur zum Hinweis, die Knopfzellen mit 1,35 Volt haben bis zum Lebensende immer gleiche Spannung und dann bricht es ab. Mhm. Und die anderen Knopfzellen, die in modernen Kameras eingesetzt werden, die mit 1,5 Volt, die haben einen schleichenden Spannungsabfall.
Also da sollte man
vielleicht auch wissen.
Da sollte man einfach öfters mal die Batterie testen, wenn es der Belichtungsmesser zulässt, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Nicht, dass dann die Bilder immer heller werden oder immer dunkler werden mit der Zeit.
Ja, die werden ein bisschen dunkler normalerweise. Aber das merkt man schon. Es gibt auch viele, die meisten guten Geräte haben Prüfknöpfchen und da kann man das sehen. Also das wollte ich nur mal darauf hinweisen, weil das ist auch eine oft und gern genommene Frage.
Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir. Also nochmal am Telefon hier der Micha Weil, der uns auch am Workshop so ein bisschen zur Seite stehen wird. Das heißt, wenn es da so die Fragen, die so richtig ins Eingemachte gehen, wo dann sowohl Moni als auch ich dumm aussehen, die werden wir dann an dich weiterleiten.
Ja, also der Haupttipp kann ich von vornherein geben, den Entwickler bitte nicht trinken.
Ja, das ist auch nicht gut. Und auch nicht in Ausguss schütten. Das sollte man nicht tun.
Nee, die Entsorgungsbetriebe sind froh, wenn sie den Entwickler und auch Fixierer bekommen, weil da können sie nämlich Restsilber rausholen.
Richtig, da kriegen die noch ein bisschen Geld zurück.
Ja, das ist doch gut für die Umwelt.
Alles klar. Micha, dann bedanke ich mich bei dir. Ihr findet mehr zum Thema Analog unter anderem bei Spürsinn. Und ja, bei uns auf den Seiten happyshooting.de/workshop, da gibt es eine ganze Menge Workshops und da geht es auch zum Analog-Workshop, den die Moni und ich nächstes Jahr halten werden. Micha, ich danke recht herzlich.
Chris, ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss.
Tja, das jetzt wissen wir es alles und zwar in mehrfacher Auswertung. Das ist klasse. Also,
und wer jetzt noch Fragen dazu hat, der möge sich bitte direkt an Chris wenden, der ja gerade im Analogkorn ist, nicht wahr?
Oder der möchte vielleicht auch auf deinen Analog-Workshop kommen.
Richtig.
Für den jetzt übrigens jetzt auch, ist ganz, ganz toll. Gestern Abend bin ich mit Moni hier gesessen. Wir haben aufgenommen für die Motivklinge mal wieder eine gemeinsame. Und dann ging es eben drum, ja, wir brauchen noch irgendeine catchy Domain für das Ding, weil irgendwie monismotivklinge.de/workshop, das ist immer irgendwie so lang und wir machen ja den Analog-Workshop zusammen und es gibt jetzt eine Domain, die heißt absolutanalog.de. Die war tatsächlich noch frei.
Ach ja.
absolutanalog.de. Das hat nichts mit Wodka zu tun.
Da kannst du ja mal sehen, dass Analog ja gar nicht mehr so gefragt ist, wenn solche URLs noch frei sind.
Aber weißt du, was auch noch frei war? Hm? Definitivdigital.de.
Im Ernst?
Natürlich, die können es auch mehr.
Wie geil.
Völlig klasse. Definitivdigital.de und absolutanalog.de.
Habt ihr euch aber auch schon warm gefahren, bevor ihr diese URLs gesucht habt, oder wie?
Da war ein kleiner Schluck jamaikanischer Rum im Spiel.
Das denke ich mir.
Aber du, ansonsten kommst du nicht auf solche Ideen.
Nein, übrigens, natürlich nicht.
Ganz kurz zum Thema, wir wollten auch noch kurz drauf eingehen, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, zum Thema Scannen.
Ja.
Scannen von Mittelformat. Und wenn man so schaut, hochspezialisierte Mittelformat-Scanner, die, ja, da legst du mal eben 2.000, 3.000 Schlappen auf den Tisch. Mhm. Für den, ich sag mal, Hobby bis gehobenen Hobby-Einsatz und da würde ich mich jetzt auch mal ansiedeln, was das analoge Mittelformat angeht. Da brauchst du aber erstmal wirklich nicht so viel auf den Tisch legen. Was ich mir jetzt gekauft habe, nachdem ich viel rumgesucht habe und rumgefragt habe, ist quasi so einer der Standards bei den Analogfotografen, die so, na, sagen wir mal, Größenordnung 6400 dpi, sowas bis dahin ungefähr scannen wollen. Und das ist ein Flachbettscanner von Epson, der V600. Der hat eine eingebaute Durchlichteinheit und die scannt dir 6 cm breit und bis zu 22 cm lang am Stück. Also sogar digitales, sogar analoge Mittelformat-Panoramen.
Okay.
Und das mit erstaunlich guter Auflösung und erstaunlich guter Qualität. Der kommt zwar mit reichlich Schnickschnack von wegen Digital Ice und Fusselentfernung und Kratzer weg und mach mal alles toll. Das kannst du aber alles abschalten. Weil ich will das ja gar nicht, dass der mir das automatisch macht. Da könnte ich es ja gleich irgendwie zum Entwickeln geben. Nee, aber der funktioniert erstaunlich gut und das Ding kostet unter 300 Euro.
Sagst du nochmal, welcher das ist?
Das ist von Epson der V600.
V600, okay.
V600. Es gibt dann noch die teuren Varianten, da kriegst du dann noch so ein Target mit und kannst das noch kalibrieren. Wobei ich feststellen muss, dass die eingebauten Profile verdammt gut sind. Mhm. Und wenn du schwarz-weiß machst, ist es eh nicht so schlimm. Und von der Qualität her, also die, ja, ich sag mal so ein Scan mit einer guten Auflösung auf dem Gerät. Wie gesagt, es gibt noch bessere mit noch bessere Optik drin und so weiter. Aber ich bin schon mal sehr, sehr froh über dieses Gerät und was es für den Preis macht, ist unglaublich. Du kriegst da durchaus einen Scan hin, der im Nachhinein so ungefähr, na, ich ist schwer zu vergleichen, aber ich würde mal sagen, so einem Foto mit 20 Megapixel entspricht.
Mhm. Und du scannst also, ja jetzt Negative, oder?
Ich scanne jetzt Negative.
Schwarz-Weiß oder Farbe?
Schwarz-Weiß und Farbe.
Was machst du mit den Farbnegativen, wenn du die ins Positiv kehren willst?
Du kannst den Scanner das machen lassen. Die Software, die mitkommt, hat so eine, ja, so eine Grundkurve eingebaut. Mhm. Weil du kannst
also
Farbnegativ kannst du nicht einfach invertieren.
Das genau, das kann man halt kurz sagen. Also man kann Farbnegativ nicht einfach einscannen und in der Software sagen, mach mal invers. Das richtig. Funktioniert nicht, weil das Negativ selbst getönt ist.
Das Negativ hat eine Orangemaske und das heißt, du hast nachher ein Ding mit einem fetten Blaustich, wenn du es einfach invertierst. Das geht nicht. Es gibt online so ein paar Anleitungen, wie man es von Hand machen kann. Mhm. Du kannst ihm also sagen, tu mir das mal bitte als positiv scannen und dann hast du das und dann kannst du dir in Photoshop noch irgendwelche Filter drüber legen und Masken bauen und was weiß ich. Da gibt es also online eine ganze Reihe an Anleitungen oder du kannst sagen, lieber Scanner, mach's doch mal für mich und dann legt der im Prinzip die passenden Masken drauf und korrigiert dir die Farbstiche. Und das macht er auch relativ okay, wobei ich da mit dem Eigenscan im Prinzip dann schon noch irgendwo mehr Möglichkeiten habe. Und bei Schwarz-Weiß, ja, da ist Invertieren. Und was du üblicherweise machst, also oder wie ich es jetzt mache, ist, ich schalte bei dem Scanner alles ab an Processing, keine automatische Kontrastanpassung und das ganze Zeug, sondern ich sage einfach, alles auf neutral und dann losscannen. Und dann habe ich auch ein Bild, was, na, wie so ein RAW-Bild, so ein bisschen flau daherkommt.
Okay.
Und dann habe ich an dem Punkt jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, und jetzt passen wir mal an. Schwarzpunkt, Weißpunkt und Gamma-Kurve und so weiter. Und bin mit den Ergebnissen völlig zufrieden. Absolut klasse.
Gibt es denn auch schon was zu sehen von dir?
Ich schicke dir was für die Shownotes, dann können wir mal so ein, zwei von den Bildchen da reinnehmen.
Oh ja, klar? Cool. Machen wir mal.
Genau.
Also auf happyshooting.de zur Folge 167 sind wir.
Zu 167. Ich schreibe es auch gleich in die Shownotes.
Sehr schön.
Gut.
Ja, damit kommen wir zur Werbung.
Oh, stimmt. Der Werbeblock für Enjoy Your Camera.
Genau. Enjoyyourcamera.com unterstützt diese Show hier und gibt auch euch, wie viel sind es? 5% Rabatt?
5% Rabatt, wenn ihr beim Einkaufen auf enjoyyourcamera.com den Code HappyShooting2009 verwendet. Mhm. Der wird wahrscheinlich auch noch bis 2010 so aktiv bleiben.
Genau, und das kann man auch nachlesen auf enjoyyourcamera.com/happyshooting.
Richtig, so und jetzt hast du wieder ein neues Gadget, ein neues Spielzeug und das passt ja vollkommen in deine In deine Themen rein.
Das passt absolut, denn ich bin ja hier so der Mobilblitzer und ja, also nicht Autos, sondern eben andere Dinge. Ja, und ich habe ja gesagt, ich habe mir seinerzeit eben die sehr teuren Pocket-Wizards gekauft, weil ich eben jetzt endlich mal Schluss machen wollte. Ich will Auslösung haben, wenn ich eben blitze. Und dann muss es auch blitzen, also mit jeder Auslösung wir ihren Blitz haben. So, die sind aber sehr teuer. Und diese Kaktusteile, die sind eben nicht so besonders prickelnd. Und auch diese Fortix, die es da gibt, da passen zwar größere Batterien rein, aber das ist auch nicht so viel prickelnder als ein Kaktus. Ja, und dann schickte sich jetzt ja an, ein neuer Hersteller aus China, glaube ich, nämlich Yongnuo. Und die machen ziemlich viele interessante Sachen für Strobist-Fans und unter anderem eben auch ein Funkset, also Sender und Empfänger. Aber die Jungs, muss ich jetzt also wirklich mal sagen, ich habe es ausprobiert, also Enjoy Your Camera, danke, dass du mir das geschickt hast. Der Ingo hat das gemacht. Ja, und da bin ich auf die Straße gegangen und habe hier denselben Test gemacht, den ich mit meinen anderen drei Empfängersorten auch gemacht habe. Und ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Also das ist, was die Dinger bringen, ist der Hammer. Die sind angegeben mit 100 Meter Reichweite und um es gleich vorwegzunehmen, die erreichen sie auch. Zumindest wenn Sichtkontakt da ist. Es könnte ein bisschen kritisch werden, wenn man wirklich um die Ecken rumblitzt, aber dann ist mit Sicherheit noch genügend Reserve da, um da auch mal 20, 30 Meter wegzugehen. Der Test steht allerdings noch aus. Das weiß ich aber auch nicht, ob ich das schaffe, weil im Augenblick ist es arschkalt da draußen. Ja, was ist das? Yongnuo, was ist das Besondere? Also einmal ist das Besondere die Reichweite für den Preis. Jetzt habe ich den Preis nicht im Kopf, aber wir reden hier von irgendwas um die, kannst du schnell nachgucken, 30 Euro sind es nicht. Ich glaube 40, 50 Euro in dieser Größenordnung liegt das.
Ich tippe das hier mal kurz ein, erzähl du mal so lange weiter.
Genau. Sie sind also etwas teurer als die Kaktus. Geschichten, etwas teurer als die Fortix-Geschichten, aber sie bieten dafür auch eine ganze Menge mehr. Zum einen kann man die Funkkanäle wählen, auf denen man funken möchte. Und zwar im Gegensatz zu den Kaktus gibt es dann nicht nur 4, sondern das müssten dann 16 sein. Warte mal, 2, 4, 8, 16. Jawohl, weil es gibt nämlich 4 kleine Schalterchen, die man umlegen kann. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Dann ist die Verarbeitungsqualität echt Sahne. Also das kann ich nicht anders beschreiben. Die fassen sich wirklich satt an. Die sind glatt. Das ist nicht irgendwie, das fühlt sich nicht nach billigstem Plastik an. Also ich würde so sagen, rein vom Anfassen her fühlen die sich sogar besser an als die Pocket Wizards.
Und es ist also überhaupt kein Vergleich mit den Kaktus-Schichten.
Überhaupt nicht. Okay. Sie sind von der Optik her, sehen sie so ein bisschen aus wie diese Kaktus V4-Serie, wer die kennt. Ist also auch ein relativ kleiner Sender, der in den Blitzschuh auf der Kamera gesteckt wird. Ist keine externe Antenne dran, also da steht nichts ab. Und der Empfänger ist eben so gebaut, dass da diese AAA-Batterien reinpassen. Und auch mit Akkus habe ich es ausprobiert, mit diesen Eneloop-Akkus, kein Problem. Und der ist halt flach gebaut, also der zeigt flach nach vorne, die Batterien liegen dann also flach an. Das Ganze hat ein Stativgewinde und auch einen Blitzschuh, also das kann man auf diverse Möglichkeiten auf dem Leuchtstativ befestigen. Und der Blitz wird oben in den Schuh reingesteckt, hat also nochmal einen eigenen Blitzschuh. Man braucht keine Kabel.
Liegt übrigens bei 59,99.
Ja, okay, um die 60 sind es dann. Also ungefähr doppelter Preis vom Kaktus, aber irgendwie, weiß ich, achtfach
mehr Leistung. Mehr als doppelt so gut.
Genau, weit mehr. So, das ist erstmal, also Verarbeitungsqualität super, Reichweite echt enorm und Zuverlässigkeit ebenfalls. Ich habe also immer Serien geschossen von 5, 6 Bildern, so in schneller Folge, so 3 Bilder die Sekunde. Und das hat einfach gesessen, das hat gepasst. Ich bin übrigens auch weit über 100 Meter hinausgekommen. Ich werde auf nsonic.de werde ich einen ausführlichen Testbericht machen, einen zweiten Teil zu dem ersten, der jetzt schon online ist. Da könnt ihr dann nochmal die Testbilder nachsehen und ist der Hammer. Ich habe übrigens auch eine 200stel Sekunde geschafft. Das ist aber, wenn ich so im Internet gucke, nicht unbedingt üblich. Also einige schaffen das, andere schaffen es halt nicht. Das ist halt, ja, wer auf Nummer sicher also gehen will, macht 160stel. Genau. Auf kurze Distanz ging es mit der 200stel, auf große konnte ich es nicht testen, weil es war zu hell. Also da hätte ich sowieso keinen schwarzen Rand gesehen.
Oder warst du zu weit weg, ist er so gut?
Nee, ich konnte den Blitz schon noch erkennen aus der Ferne.
Okay.
Man sieht dann so einen kleinen Leuchtpunkt irgendwann. Ja, aber was ist noch besonders? ganz interessant ist, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger nicht nur den Mittelkontakt haben, sondern noch Zusatzkontakte. Und da habe ich erstmal ein bisschen Angst gehabt, die überhaupt auf die Kamera zu stecken, weil du weißt jetzt natürlich nicht, es gibt zwar Sets für Nikon und es gibt auch Sets für Canon, aber meines Wissens unterscheiden die sich nur im mitgelieferten Kabel, da komme ich gleich noch zu, aber nicht in den Anschlüssen. Und da hast du erstmal Angst, das auf die Kamera zu stecken, weil du weißt ja nicht, wie das alles verschaltet ist. Aber das scheint ganz intelligent gelöst zu sein. Also ich habe mich dann doch getraut, habe es draufgesteckt und mich gefragt, warum sind da mehr als nur der Mittelkontakt dran? Und dann dachte ich, vielleicht hat das ja was mit dem Blitz-Standby zu tun. Es gibt ja so Blitze, die stellst du aufs Lichtstativ und wenn die nicht auf der Kamera stecken, dann gehen die irgendwann automatisch in den Standby. So nach 2 Minuten oder so. So, dann willst du ein Foto machen und deine Blitze lösen nicht mehr aus.
Oh, das hatte ich schon. Das hatte ich mehr als einmal, ja.
Und das ist mal ganz schön ärgerlich. Also es gibt halt Blitze, wo man das abschalten kann, aber es gibt eben auch Blitze, wo man das nicht kann oder wo man es dann eben auch mal vergisst. Diese Dinger hier verhindern jetzt diesen Standby. Das heißt, ich habe hier einen Nikon SB26 draufgesteckt auf den Empfänger und habe extra am SB26 auch eingestellt, dass er in Standby gehen soll, wenn er denn kann. Und das tut er nicht mehr, wenn er hier drauf sitzt. Wenn ich den runternehme, dann ganz normal irgendwie, weiß nicht, 1,5-2 Minuten ist der im Standby. Stecke ich ihn hier drauf, wacht er erstmal noch nicht auf. Tippe ich dann aber an der Kamera den Auslöser an, dann empfängt der Sender schon dieses Lichtmesssignal oben am Blitzschuh, gibt das weiter an den Empfänger und zack, wacht der Blitz wieder auf. Ist das der Hammer oder was? Also praktisch für alle, die Blitze benutzen, die eben Standby haben, was sich nicht abschalten lässt. Das ist schon mal echt prickelnd. Es überträgt kein TTL, also da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen von diesen Kontakten. Das ist alles wieder rein manuell, aber Standby wird verhindert. Ja, und dann hat das Ding noch was Geniales, und zwar hat der Sender, wie alle diese Systeme, einen Testauslöseknopf oben drauf. Mhm. Aber dieser Testauslöseknopf ist zweistufig.
Hä?
Und da fragt man sich jetzt, wozu denn das? Ja, ganz einfach, denn du kannst mit dem System auch deine Kamera auslösen. Und deswegen brauchst du bei der Bestellung das richtige Set. Also du musst sagen, hast du denn eine Canon oder eine Nikon? Und wenn du eine Canon hast, was denn für eine? Weil da ist nämlich ein Kabel dabei. Das kommt an den Empfänger. Doch.
Ist ja geil.
Das kommt an den Empfänger und das andere Ende eben in die Auslösebuchse von der Kamera, wo du auch einen Kabelauslöser eben anschließen kannst. Und jetzt kannst du aus der Ferne mit dem kleinen Sender in der Hand halb durchdrücken zum Fokussieren und Belichtungsmessen und ganz durchdrücken, um auszulösen.
Ist das geil.
Und die Scheiße geht.
Nein.
Doch.
Cool.
Das ist wirklich, das hat mir echt gut gefallen.
Und das Auslösekabel kommt im Preis auch mit?
Das ist da mit drin, ja.
Wahnsinn.
Der Haken an der Geschichte ist natürlich, dass jetzt keine Standardkabel da benutzt werden können, wegen dieser Zusatzfunktion. Und das heißt, am Sender ist eine Buchse dran, die hat 3 Pins. Eigentlich ist es der Stecker, der da eingebaut ist. Und da kommt eben das Kabel, an da ist eben die Buchse dran, das wird da reingesteckt. Das ist halt so ein spezielles Kabel mit diesen 3 Buchsen eben. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich auch einzeln zum Nachkaufen. Also in der Verpackung ist einmal das Kabel für die Kamera und einmal ist ein Kabel drin mit einer 6,3 mm Monoklinke für Studioblitze. Und es ist ein Adapter dabei von 6,3 auf 3,5. Für die kleineren Blitze, wenn man die kleine Buchse braucht, dann kann man das eben auch da mit einem Kabel auslösen. Was wieder sehr cool ist, ist die Qualität einfach, weil diese Buchse ist echt, das ist fett, die Metallbuchse, und die hat außenrum noch ein Gewinde, wo das Kabel, was du anschließt, wiederum mit so einer Gewindesicherung festgehalten wird. Ist also quasi Zugentlastung und Sicherung, also da plumpst nichts raus, selbst wenn da Zucht draufkommt. Also so eine Verarbeitungsqualität aus China für den Preis habe ich einfach nicht erwartet. Das ist echt der Knüller. Gibt natürlich negative Seiten auch. Die wollen wir jetzt ja auch mal nicht, einige habe ich ja schon genannt. Die wollen wir aber auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar Kanäle kannst du zwar verstellen, 16 Stück eben kannst du wählen, aber diese Mini-Dips, die sind so mini. Also ich habe Schwierigkeiten, die zu verstellen. Da ist auch noch so ein orangener Schutzaufkleber. Den habe ich jetzt aber auch mal draufgelassen hier. Ich habe den nur mal ganz kurz abgezogen. Aber wir wollen das ja noch weitergeben.
Aber stimmt, wir verlosen das Ding.
Genau, aber das zu verstellen mit dem Fingernagel, das ist irgendwie, also ich habe da einen ganz, ganz kleinen Schraubendreher genommen, so ein Uhrmacherwerkzeug.
Aber so mit der Spitze von der Schere oder sowas geht das, oder?
Und das würde funktionieren, ja. Aber ja. Hast du sowas im Feld?
Ja gut, im Feld, also ich sag mal, auf dem Workshop verstehe ich es, aber wenn ich jetzt im Feld bin, dann habe ich das einmal eingestellt und dann passt das.
Da passt's ja. Es ist halt ja. Nur, wenn du irgendwo hinkommst, wo eben andere auch damit rumfunken. So Hörertreffen oder Workshops, sowas halt. Dann finde ich ja eben sehr positiv, dass der Empfänger mit diesen Triple A's arbeitet. Was ich nicht so schön finde, ist, dass der Sender nicht mit Triple A's arbeitet, sondern, das haben sie nicht zu Ende gedacht, da ist wieder so eine, wie heißt die, CR2 drinne, so eine 3-Volt-Batterie. Nee, das ist so eine kleine Tonne, ist das.
Ach die, ja, okay, kenne ich, ja.
Na, das ist quasi die, die bei den Kaktus im Empfänger sitzt. Die sitzt hier im Sender.
Wobei, die CR2, die kriegst du wieder. Die kannst du normal im Fotoladen kaufen.
Ja, die kannst du auch im Geschäft kaufen für 9,99 €.
Oh, okay.
Ich empfehle aber, die lieber irgendwo online zu bestellen für 1 € irgendwas das Stück. Da kommt man billiger weg. Also da sollte man eben vorsorgen und in die Fototasche mal 1-2 als Reserve legen. Mhm. Was wieder positiv ist, ist der Batteriedeckel am Sender. Den schiebst du einfach so ganz einfach zur Seite und dann klappt der auf und bleibt fest. Das ist so wie bei den meisten Systemblitzen auch, wo man so die Schublade zur Seite schiebt und dann aufklappen kann. Da geht also nichts verloren. Das haben sie wiederum am Empfänger nicht so schön gelöst. Da muss man reindrücken und dann die Schublade aufmachen. Das ist wie bei so einer TV-Fernbedienung. Und wenn da Batterien drin liegen, ist das gar nicht so einfach, das runterzudrücken. Weil da ist ja dann kein Platz mehr zum Runterdrücken. Da hilft ein kleiner Schraubenzieher, deswegen habe ich hier einen kleinen Kratzer drauf gemacht. Aber das zeugt davon, dass ich es wirklich getestet habe. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, dass der Stecker so ein Spezialstecker ist, naja, da muss man mal gucken, was die Kabel einzeln kosten, falls einem so mal was kaputt geht. Und mit den zusätzlichen Kontakten muss man halt gucken, den Mut muss man einfach aufbringen, das mal auf seine Kamera zu schieben.
Ja, wenn es für die Kamera gemacht ist, dann sollte das ja hoffentlich auch tun.
Also ich habe es hier raufgeschoben, hier auf die 5D bei mir, war kein Problem. Und ich hatte Nikon Blitz drauf, obwohl es ja das Canon-Set ist und das war auch kein Problem.
Aha.
Das funktioniert. Ich habe allerdings gelesen von Leuten mit einem SB25, die dann, wenn der Blitz hier drauf steckte und einmal ausgelöst hatte, die dann am Blitz manuell nichts mehr umstellen konnten. Mhm. Weil der dann quasi blockiert durch diese Kontakte. Die mussten dann quasi an der Kamera halb auslösen, damit wieder diese Belichtungsmessung aktiv ist. Und dann kannst du was verstellen oder musst halt die Kontakte abkleben. Aber hier mit dem SB26 war es kein Problem.
Na gut, aber für die knapp 60 €, die man hier ausgibt, klingt das ja schon nach einem Hammer-Set.
Also mich hat das Set so weit überzeugt und das sage ich jetzt, obwohl es ein Werbeblock ist, auch wirklich ganz pur persönlich, dass sich dieses System zu meiner Empfehlung gemausert hat. Also bisher habe ich immer gesagt, na gut, wenn du günstig einsteigen willst, dann guck halt nach dem Kaktus und dann später eben ruhig mal nach dem Kaktus V4, weil der war besser gebaut und ist etwas universeller einzusetzen und so. Und jetzt würde ich also wirklich ohne zu zögern sagen, wenn du einsteigen willst in diese Materie, schnapp dir 60 €, nimm so ein Yongnuo-Set und werd einfach glücklich, weil das ist der Hammer. Funkt übrigens auf 2,4 GHz. Vielleicht ist es deswegen besser von der Leistung als die anderen. Ich weiß es nicht, was die da gezaubert haben. Hat mich überzeugt.
Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Enjoy Your Camera für diese Unterstützung. Das ist absolut klasse. Und schauen wir, was noch so auf der Sendung los ist. Wir haben eine Beschwerde bekommen, Boris.
Ja, das passiert ab und zu.
Ich fand es wieder süß. Per Twitter kam das: Hi Chris, könnt ihr bitte aufhören, bei Happy Shooting über Analogfotografie zu reden? Hab mich gerade dabei erwischt, nach einer Leica R8 zu suchen.
Ups.
Ja, Thorsten Holland war das. Ist nichts falsch dran, ist nichts schlimm dran. Also das Schöne ist ja, dass man ganz viele Analogkameras heute doch für relativ wenig Geld kriegt. Wobei ich so das Gefühl habe, die analoge Fotografie, die erlebt gerade so an manchen Ecken einen ziemlichen Boom wieder.
Renaissance.
Ja, und da kann es also durchaus sein, dass die Gebrauchtpreise hochgehen. So wie bei den Nikon Blitzen, nachdem der Strobist bekannter wurde. Die sind ja dann auch teurer geworden, die Gebrauchten. Wenn zuschlagen, dann jetzt. Das ist meine Devise. Im Moment finde ich, also ich bin gerade so richtig auf dem Trip, auf dem Analogen, und das ist richtig gut. Lass uns mal kurz auf Twitter schauen.
Genau, apropos Twitter. Der Steppenwolf71 fragt: Welchen Faktor haben die ND-Filter, die ihr verwendet? Also ND, neutral Density, neutrale Dichte, Graufilter also. Ich habe zwei Stück, inzwischen habe ich mehr, aber ursprünglich hatte ich zwei Stück, und zwar einen 64-fach, das ist ganz gut, und ein 1000-fach.
Das sind so die richtigen.
Das sind richtige, und ich habe mir die auch angeschafft, weil ich eben bestimmte Effekte damit machen wollte. Ich wollte also zum Beispiel, klar, fließendes Wasser in Nebel verwandeln.
Und wenn du das wobei, wenn du 1000 sagst, dann ist das ein ND3, richtig?
Da müsste ich jetzt in meiner Anwendung nachgucken. Ich habe das aus meinem Kopf verbannt.
Das ist der dekadische Logarithmus. Das Problem ist ja bei den ND-Filtern, dass die Angabe eine logarithmische ist.
Richtig.
Deswegen hast du ja deinen ND-Kalk fürs iPhone geschrieben.
Mhm, da steht das alles drin.
Wo du dann quasi eingibst, wie der heißt, und am Ende kommt raus, wie viel Blenden der macht.
Ja. Jo. Genau. Ja, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber es klingt jetzt mächtiger, als es ist, weil es ist ja immer eine Verdoppelung oder eine Halbierung, je nachdem, in welche Richtung man das jetzt denkt. Aber tausendfach, das ist schon ganz ordentlich. Das sind schon ein paar Blendenstufen. Und da kannst du halt wirklich auch mal bei Sonnenschein, wenn du so einen See hast, mit leichtem Wellengang draufhalten, ein paar Poller irgendwo fokussieren und dann machst du eine Belichtung von 30 Sekunden oder 20 Sekunden und dann siehst du nicht mehr die Wellen, sondern so eine schöne nebelhafte Oberfläche oder eben auch eine relativ glatte Oberfläche dann.
Genau, du kannst also quasi die Belichtungszeit verlängern, genau, durch einen ND-Filter, ohne die Farben zu verfälschen.
Und den 64-fach habe ich halt genommen für den Fall, dass es mal nicht ganz so hell ist, aber ich denselben Effekt haben will. Und einmal habe ich sogar was gemacht, da habe ich die beiden kombiniert. Das ist dann 64.000-fach Filter. Das ist allerdings auch so, beim 1000-fach ist es auch schon so, dass man eigentlich durch den Sucher auch nichts mehr sieht.
Also 1000-fach sind 10 Blenden Reduktion.
Ist das so?
Also optische Dichte 3, ja. ND1000, 10 Blenden Reduktion. Ja, ND2 eine Blende, ND4 zwei Blenden, ND8 drei Blenden, ND64 sechs Blenden.
Ja, genau, so geht das immer hoch, genau. Ja. Ja. Naja, und du musst dann also quasi vorher fokussieren und alles einstellen, dann den Filter vorsichtig aufs Objektiv schrauben. Das geht am besten mit Objektiven, die innen fokussiert sind. Wenn ihr nämlich vorne fokussieren, also wenn diese Frontelement, wenn sich das mitdreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man beim Aufschrauben irgendwas verstellt. Das ist dann ein bisschen blöd. Und wofür man es noch gut gebrauchen kann, dafür wollte ich es auch einsetzen, ist zum Beispiel Wolkenbewegung aufzunehmen, um dann eben so Schlieren hinzukriegen. Oder zum Beispiel in Städten Dinge zu fotografieren und möglichst wenig Passanten drauf zu haben oder die Passanten wirklich verwischt nur drauf zu haben, um den Fokus zum Beispiel auf die Statue oder das Gebäude oder was auch immer zu lenken. Da brauchst du sehr, sehr lange Belichtungszeiten. Inzwischen habe ich noch einen, jetzt muss ich lügen, ich glaube einen 4-fach und einen 8-fach.
Das sind 2 und 3 Blenden.
Die habe ich hier für das Cooking-Filter-System. Ich meine, das sind die. Ich lüge gerade. Mindestens einer ist 8-fach und ich glaube, der andere ist 4-fach. Die habe ich eigentlich mir nur mal dazu geholt, aber noch gar nicht eingesetzt bisher, damit du, wenn du viel Licht hast, zum Beispiel weil eben die Blitze sehr hell sind und du dich nicht weiter regeln kannst oder weil die Sonne so kräftig ist, aber du möchtest das Model trotzdem mit einer möglichst offenen Blende fotografieren. Also wenn du dann trotzdem mit Blende 2.8 oder mit 1.8 sogar arbeiten willst, dann musst du irgendwie das Licht schlucken und da reicht dann manchmal auch ein 4-fach-Filter.
Ja, wir tun mal einen Link in die Shownotes zum englischen Wikipedia-Artikel zum ND-Filter. Da ist nämlich beim Deutschen leider nicht, aber im Englischen ist eine schöne Liste dieser Filter. Also eine richtige Tabelle, wo drin steht, welcher Filter wie viel Blendenreduktion macht. Mhm. Jo. Was haben wir denn noch für Fragen auf Wikipedia, auf Twitter?
Wicked fragt nicht, sondern sagt, also keine konkrete Frage, nur euch und der Hörerschaft. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das geben wir doch gerne weiter.
Jo, heute ist ja Heiligabend, wenn wir die Sendung releasen. Oder vielleicht einen Tag vorher.
Vielleicht einen Tag vorher, wissen wir noch nicht genau.
Frage, wie sinnig ist ein Panoramakopf fürs Stativ? Leistet Software so etwas nicht? Frohe Weihnachten von Krisi aus HH, Dr. Xmas. Ja, also ein Panoramakopf, nee, Software leistet sowas nicht immer. Du hast das Problem, wenn du Panorama schießt, schießt du ja mehrere Bilder und die musst du dann per Software irgendwie zusammennähen. Mhm. Und das übliche Problem, was dabei entsteht, ist, dass man, wenn man auf dem Bild Dinge hat, die nah und weit weg sind, dass man dann sogenannte Parallaxenfehler bekommt. Das kannst du ausprobieren. Streck mal deine rechte Hand aus, mach mal ein Auge auf und schau auf deinen ausgestreckten Daumen und dann machst du mal das andere Auge auf und dann hüpft der. Was also quasi so eine Perspektivverschiebung, eben die Parallaxenverschiebung. Sachen, die vorne sind, bewegen sich anders als die, die hinten sind. Es sei denn, du drehst dieses Objektiv um seinen Nodalpunkt. Das ist der Punkt, das kennt man auch so aus dem Physikunterricht, wo sich diese in so einem Objektiv diese Lichtlinien quasi überkreuzen. Mhm. Und wenn man es um diesen Nodalpunkt dreht, dann taucht dieser Parallaxeffekt nicht auf. Und das Sinnvollste, um es wirklich zuverlässig um den Nodalpunkt zu drehen, ist eben ein spezieller Panoramakopf. Das heißt, wenn du viel Panorama fotografierst, dann ist das sinnvoll, den zu haben. Wenn du jetzt ab und zu mal aus der Hand fotografierst ein Panorama und es zum Beispiel nur Sachen sind, die weit weg sind, also Landschaften ohne Sachen, die nah drauf sind, dann wirst du da auch kein großes Problem bekommen.
Jo, das ist immer dann eine Frage des Anspruchs, den man dann hat.
Richtig, manchmal übrigens, kriegt die Software das auch ein bisschen hin, aber nicht so zuverlässig.
Ist übrigens teilweise verwirrend, Panoramakopf bezeichnet in vielen Fällen nicht diese Schiene, um Objektiv und Kamera auf den Nodalpunkt zu verschieben, sondern häufig nur einen Kopf, der eine Skala hat, wo man eben absehen kann, wie viel Grad habe ich denn die Kamera gedreht, damit du eben schön gleichmäßig die Kamera weiter bewegst. Das in der Tat braucht man eigentlich kaum noch, weil das kann die Software ganz gut ausgleichen, wenn du darauf achtest, durch Sucher gucken, dass du genügend Überlappung hast. Mhm. Wichtig ist eben auch, dass die Schnellspannvorrichtung oder die Spannvorrichtung eben so angeordnet ist, dass du die Kamera vor und zurück und gegebenenfalls sogar links und rechts verschieben kannst, damit du das genau ausrichten kannst.
Jo, Dunkelstern sagt nochmal alles Gute und viele Geschenke für euch und eure Hörer. Na, was ich kriege, weiß ich noch nicht genau, aber Ich habe mir einen Mittelformatscanner geschenkt, also ist ja schon mal was. Den habe ich mir aber selbst geschenkt.
Genau, man schenkt sich eigentlich alles selbst, weil das
für uns viel zu teuer ist. Geschenke für die Hörer gibt es ja in Form von Giveaways.
Ganz genau, wir spielen Weihnachtsmann. KCS, gibt's mal wieder einen Hörerexperten, den ihr mit reinnehmt? Fand ich immer sehr unterhaltsam. Frohe Weihnachten, Gruß, guten Rutsch ins neue Jahr euch allen. Ja, hatten wir ja heute drinnen, ne?
Das, ja, genau. Dann Marfa09 fragt, Erfahrung mit Haltbarkeit von selbstgedruckten Bildern gegenüber ausbelichteten. Ja, Erfahrung mit ausbelichteten Bildern habe ich mit der Schuhschachtel unterm Bett von den Bildern aus meiner Kindheit, die jetzt alle irgendwie Vielfarben verloren haben mit der Zeit. Also so 20, 30 Jahre, da geht schon eine Menge flöten oft. Die Erfahrung habe ich mit den ausgedruckten jetzt nicht, schlicht und einfach, weil die Zeit nicht so lang ist. Es gibt aber eine ganze Menge unabhängige Unternehmen und unter anderem zum Beispiel Wilhelm Research heißt diese Firma, mhm, die diese Tests fährt mit Druckern und im Prinzip so Langzeittests simuliert. Die gehen also her und setzen das Bild UV-Strahlung aus und setzen es Ozonbelastung aus, also die Sachen, die normalerweise den Farben schaden. Und zumindest da hat sich in diesen Tests herausgestellt, dass die Drucker, die mit Pigmenttinten drucken, relativ gut sind. Also da reden wir von einer deutlich höheren Haltbarkeit als von ausbelichteten Bildern in der Regel. Jo, als kurze Antwort. Aber wer sich da mal wirklich mit beschäftigen will, Wilhelm Minus Research heißt die Firma, glaube ich. Wir linken es auf jeden Fall in den Shownotes und schauen da mal rein.
Also ich habe keine direkten Erfahrungen. Ich habe zwar hier hinter mir im Regal was stehen, aber das ist halt auch nicht permanent dem Licht ausgesetzt. Von daher sehen die eigentlich immer noch gut aus. Um jetzt einen Vergleich zu haben, müsste ich die Bilder natürlich nochmal auf demselben Drucker mit derselben Tinte nochmal neu ausdrucken, um das dann daneben zu halten. Aber das scheitert schon daran, dass ich den Drucker, mit dem ich das gemacht habe, nicht mehr habe. Also ist nicht ganz einfach, da so eigene Erfahrung zu sammeln. Da müsste man sich wirklich mal ein ausbelichtetes Bild in die Scheibe hängen und ein gedrucktes Bild reinhängen und nach einem halben Jahr mal gucken. Vielleicht macht es mal einer von euch und berichtet.
Das wäre nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, Wilhelm Research minus dazwischen und dann gibt es da zumindest ein bisschen extrapolierte Informationen.
So, Manu Thiel.
Frage an dich, genau.
Achso, Frage an mich wegen der Fotobuchsoftware.
Genau, das ist
genau, habe ich hier. Manu Thiel, gibt es Fotobuchsoftware für den Mac mit der Funktion Bild auf Doppelseite? Tja, weiß ich so auswendig auch nicht mehr, weil ich hatte sowohl Mac als auch Windows-Software getestet und ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was was ist, aber wenn du auf happyshooting.de mal nach Fotobuch suchst, dann findest du mindestens 3 Folgen, in denen ich über meine Tests berichte und da sollte das mit auftauchen. Ich weiß, dass fotobuch.de ein Bild auf eine Doppelseite hängen kann. Das funktioniert aber in der Regel so, dass man jetzt nicht ein Bildkasten über die Doppelseite zieht, sondern dass man das Bild auf den Hintergrund zieht und dann kann man eben sagen, dass es auf beide Seiten soll. Da gibt es meistens, man sieht ja so dieses Bild quasi vor sich im Designer und dann gibt es links unten einen Kasten, um die linke Seite zu layouten und rechts einen Kasten für die rechte Seite und in der Mitte meistens nochmal so ein Button, wo man Layouts für Doppelseiten machen kann. Und dann gibt es irgendwie auch so Layouts, so links ein Bild, rechts ein Bild und unten drunter über beides drüber. Also das geht. Und ich meine, bei fotobuch.de war das auch so. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das auch die mit der Mac-Software waren. Da musst du mal selber gucken.
Jo, das Martin fragt, könnt ihr mir meinen Staub vom Sensor holen?
Achtung, dann mach jetzt mal bitte die Sensorreinigung. Also erstmal, pass auf, erstmal das Objektiv vorne runter. Okay. Objektiv, hast du runter. Jetzt gehst du ins Menü und sagst Sensorreinigung aktivieren. Da klappt dann nämlich Spiegel hoch und jetzt warte kurz. So, bist du soweit?
Okay, dann. Also vor den Lautsprecher halten.
Ja, jetzt vor den Lautsprecher halten und zwar mit der Bajonettöffnung zum Lautsprecher. Alles klar? Und jetzt? So, müsste besser sein.
Ja. Sehr schön.
Sowas machen wir doch gerne.
Die Frage von John Ferrer nehmen wir nachher noch kurz mit rein. Und Kaktusblatt wünscht schöne Weihnachten und ein Objektiv 70 bis 300 mm mit Lichtstärke 1.0.
Och nu.
Und danke für den super Podcast. 1.0 ist so langweilig, gibt doch schon 0.7.
Ja, eben. Nicht so bescheiden sein. Na ja, gut. Krim hat noch was gefragt. Und zwar, warum gibt es kein 1,8er 50 mm Objektiv mit Motor? Ich denke, er spricht da auf diese älteren Nikon-Buddies an. Ja, vermutlich, weil es keiner baut.
Wahrscheinlich.
Tja. Also ich denke einfach mal, die Nachfrage ist nicht groß genug. Tja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also Nikon-User sind gefragt, gibt es irgendwas Lichtstarkes 50 mm mit Motor? Einfach mal melden, einfach in die Kommentare schreiben.
Gut, dann nächstes Thema. Das passt nämlich ganz gut. Der Christian schreibt, hallo Chris, hallo Boris. Nee, er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Entschuldigung, falsch. Beim Hören eurer älteren Folgen hattet ihr das Thema ältere Objektive. Ich habe da mal einen kleinen Tipp für alle Pentax-Besitzer. Man kann auch sehr gut alte Objektive verwenden. Ich selber habe noch ein Auto Revunon 55, das ist von Quelle noch, Auto Revunon 55 mm f1.9 an meiner K200D und bin begeistert. Zwar muss man Blende und Fokus manuell einstellen, aber die K200D kann mir dennoch bei halb gedrücktem Auslöser sagen, ob der Fokus passt oder nicht. Man fühlt sich zwar ein wenig in die alten Analogzeiten versetzt, ist ja nicht falsch dran, oder?
Nö.
Aber da das Objektiv sehr lichtstark ist, kann man sehr gut auch bei schwierigen Lichtbedingungen gut fotografieren. Und dann schreibt er noch, euer Podcast ist echt genial. Mit jeder Sendung, die ich nachhöre, steigt meine Begeisterung und meine Sucht nach Fotografieren. Macht weiter so. 1, 2, 3, Happy Shooting. Falsch rum, muss aber 3-1 sein. Ja. Du wirst also süchtig nach Fotografieren. Das heißt, wir sind jetzt, wir fallen quasi unter das Betäubungsmittelgesetz. Sehe ich das richtig?
Verdammt.
Mensch.
Ja. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, eine tolle Idee. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich meine, Objektive waren auch früher schon aufwendig konstruiert und gerechnet. Warum sollte man sie jetzt nicht mehr benutzen, nur weil der Autofokus nicht funktioniert? Wenn man es also nicht eilig hat, wenn man keine super Sport-Action-Fotos macht, ich meine, auch selbst das hat man früher analog gemacht, aber eben nicht so bequem wie heute. Warum dann nicht mal ein altes Objektiv holen? Die gibt's oft sehr, sehr günstig bei eBay zu schießen. Ich, im Augenblick bin ich zum Beispiel gerade am Grübeln, mir so eine 1000 mm Russentonne zu holen.
Oh, da habe ich eine mit 500 mm.
Du hast die 500er, genau, die reicht mir nicht, weil, weißt du, 100 bis 400 mm habe ich schon. Die 100 mm mehr, das bringt mir jetzt nicht so viel. Aber die 1000er, das wäre nochmal so ein Ruck nach oben.
Erklär doch mal kurz, was eine Russentonne ist.
Eine Russentonne, das ist ein in Russland gefertigtes Spiegelteleskop, wenn du so willst.
Also das ist ein Objektiv, was nicht mit Glasoptik funktioniert, sondern was Spiegeloptik hat.
Ja, oder sowohl als auch. Also auf alle Fälle ist es ein Spiegel drin, ist also kein Refraktor wie die normalen Objektive, wo also Linsengruppen drin sind, die das Ganze vergrößern, sondern das Licht fällt vorne eben durch eine Öffnung, die, glaube ich, mit Glas dann noch geschützt ist, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon.
Ja.
Da fällt es hinein, das Licht, und trifft dann auf der Rückseite vom Objektiv auf einen gebogenen Spiegel. Dieser Spiegel projiziert das Bild wieder nach vorne. In der Mitte an dem Frontelement ist nämlich ebenfalls ein kleiner Spiegel. Und von
das erklärt auch, warum da Glas sein muss, Boris, weil sonst wird der Spiegel runterfallen.
Ja, der könnte ja einfach mit Verstrebung fest sein.
Ah, ja, okay,
gut. Wie bei den großen Teleskopen ja auch.
Ja, stimmt, hast du recht.
Und dann, aber es ist wahrscheinlich, um den Spiegel vor Staub zu schützen, schon wichtig. Ja, und von diesem kleinen Spiegel geht es dann wieder in der Mitte durch ein Loch des großen Spiegels durch und fällt dann eben auf den Sensor. Und da findet diese Vergrößerung statt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob da auch noch Linsenelemente drin sind. Da gibt es verschiedene Bauformen, wo dann nochmal so Korrekturlinsen eingebaut sind. Aber die sind eher halt zum Korrigieren und nicht zum Vergrößern gedacht. Also es ist eigentlich ein Teleskop. Und das Ding hat eben hinten diesen klassischen M42-Anschluss. Das ist irgend so ein Gewindeding. Und da gibt es eben Adapter auf diesen Standard T2. Das ist allen ein Begriff, die so in der Astronomie zu tun haben. Und von T2 gibt es alle möglichen Adapter. Eben unter anderem auch auf das EF-Bajonett von Canon. Dann hat man eben auch nur manuelles Fokussieren. Man spart sich aber die manuelle Blende, weil so ein Spiegelding hat nur eine Blende. In diesem Fall ist das Blende 10.
Ja, beim 500er ist es Blende 8, fix und gut ist.
Es gibt auch ein 500er mit 5,6.
Echt?
Ui. Ja, die sind halt etwas größer vom Durchmesser. Genau. Ja, und das 1000 Millimeter, also ja, 1000 Millimeter, nicht schlecht. Das hat halt eben dann eine fixe Blende von 10. Man braucht also schon viel Licht. Auch das Scharfstellen ist wohl halt nicht so super einfach. Muss man mal gucken.
Ja, und es ist nicht so super teuer. Und was ich zumindest bei dem 500er gefunden habe, ich glaube, das hat 160 Euro gekostet.
Ja, oder so. Das 1000er ist um 250 Euro
rum. Ja, die Bildqualität ist auch nicht wirklich so der Überbringer. Es ist ganz okay für den Preis, aber man kann also keine Profi-Objektivqualität davon erwarten.
Der Witz ist, dass die extrem scharf sein können. Also bei vielen von diesen Russentonnen ist es eben so, dass die zu fest montiert sind. Das heißt, der Spiegel, der das hinten ja schön sauber reflektieren muss, steht unter Spannung, ist damit ungenau und bringt eben Unschärfen. Da gibt es Anleitungen im Netz, wie man das Ding eben aufschraubt und den Spiegel entspannt. Mhm. Und dann soll die Qualität also nochmal ein bisschen steigen. Ah, und ja. Das größte Problem sind halt Verwackelungen. Also Freihand, 1000 Millimeter, hallo, ja, jedes Pulsieren der Ader wird da irgendwie zu einer Zuckung führen, trotz des Gewichtes. Und selbst auf einem Stativ, also Spiegelvorauslösung ist einfach Pflicht und ein wirklich stabiles Stativ ist gut und Wind ist auch schlecht. Also häufig sind diese flauen und unscharfen Bilder eben tatsächlich auf Bewegung zurückzuführen, auf Verwackelung. Ich habe auch schon sehr, sehr gute Bilder gesehen. Also, ich muss mal gucken, ob ich mir das mal gönne.
Du, wir haben noch eine Frage von Twitter, und zwar John Ferrer fragt, gibt es noch freie Workshop-Plätze?
Oh, das passt doch zu unserem nächsten Thema.
Genau. Die Antwort ist ja. Mhm.
Es und gibt noch welche. Auch im Augenblick noch in jedem Workshop.
Im Moment noch in allen unseren Workshops. Das kann sich aber ziemlich schnell ändern. Weil zumindest Berlin und Dresden, die sind deutlich die Spitzenreiter. Mhm. Also den Berliner habe ich jetzt mal auf beinahe voll gestellt vom Status her. Aber noch ist offen, also bitte nicht jetzt aufhören zu buchen. Es gibt dann auch für jeden Workshop eine Warteliste für den Founder. Es ist immer so, dass im Lauf der Zeit bis zum Workshop noch vielleicht ein oder zwei Leute, die können dann nicht oder haben einen wichtigen Termin bekommen oder weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt ja immer wieder Gründe, warum dann doch noch ein, zwei Leute aussteigen. Also selbst auf der Warteliste ist man ganz gut aufgehoben. Mhm. Und ja, was wir jetzt nochmal ganz groß hervorheben wollen, sind die zwei Workshops, die in Northeim und in Moritzburg stattfinden.
Richtig, da gibt es nämlich ab 16. Juni in Moritzburg, im Wildgehege in Moritzburg, einen klasse Workshop.
Und der hat jetzt richtig Konturen angenommen.
Der hat Konturen angenommen. Also wir werden da eine Flugshow sehen, das heißt, wir können mal Vögel im Flug fotografieren, die quasi auf unser Kommando fliegen werden. Da werden wir verschiedene.
Da reden wir also von richtig großen Vögeln.
Da, ja, also ich weiß noch nicht genau welche. Das ist noch abzuwarten, was die so da auffahren können. Aber ich habe schon gehört, Eule wäre zum Beispiel verfügbar. Und einen Falken werden die bestimmt auch haben, mal wenn wer was Anspruchsvolles fotografieren will. Ja, Eule fliegt langsam, Falke sehr schnell. Also da wird es verschiedene Möglichkeiten geben, mal wirklich auszuprobieren, was leistet denn der AF-Fokus, dieser AI-Servo. Wie setzt man den ein? Wie funktioniert das Ganze? Das werden wir da mal hautnah ausprobieren können und üben können. Wir werden das Gehege mal einen Abend ganz für uns haben. Das heißt, alle Touris sind raus. Das Ding gehört uns ganz alleine. Wir können uns da bewegen. Niemand steht uns im Weg. Niemand schubst uns zur Seite. Wir werden die Abenddämmerung beobachten. Wir werden eine Führung bekommen durch den Park mit ganz vielen Informationen. Für alle, die interessiert sind an Wildlife-Fotografie, ist es ja wichtig, wie spürt man denn die Tiere auf? Wie nähere ich mich denn diesen Tieren? Was muss ich denn beachten, wenn ich mich überhaupt in der Natur bewege? Da werden wir so einen kompetenten Führer haben, der uns das alles erzählen wird. Worauf man da so achten muss. Also das wird sehr, sehr spannend. Also ihr seht schon, es läuft auf Naturfotografie und natürlich Tierfotografie hinaus. Und ihr könnt da ganz viel Erfahrung auch für Wildlife durchaus sammeln. Richtiges Wildlife ist halt nicht möglich mit einer großen Gruppe.
Ich kann mir das vorstellen, wenn die Gruppe so durch den Wald stampft.
Aber das ist schon relativ wild. Also man muss auch da mal ein bisschen warten, bis der Hirsch sich zeigt oder bis man die Elche sieht. Also das ist schon
lustig. Da kriegt dann jeder so eine Hirschtröte und dann macht er
genau.
Irgendwann kommen dann die Hirschkühe an.
Es könnte übrigens sein, dass ein Stativhersteller uns versorgt mit ganz interessanten Stativen, mit diesen Kimberly-Köpfen. Kimbel heißen sie, Kimbelköpfe, wo man dann halt seine Kamera und sein Objektiv direkt ausbalanciert und sehr, sehr große Brennweiten sehr, sehr ruhig halten kann. Das werden wir so da direkt mal testen können. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich sag mal so 80%. Und es könnte sein, dass ein Objektivhersteller uns mal Objektive bis 500 mm zur Verfügung stellt. Auch das ist noch nicht ganz raus, aber da arbeiten wir dran.
Das wäre doch spannend.
Das ist halt besonders cool. Also auch wer also mal Bock hat, irgendwie, ich meine, Lens Avenue will ja auch wieder aufmachen, vielleicht sind die bis dahin ja wieder da. Wer mal irgendwie Bock hat und sagt, Mensch, ich habe schon überlegt, taugt das was, taugt das nichts, leiht euch für diese 3 Tage irgendwo ein lichtstarkes Objektiv oder eins mit sehr hoher Brennweite oder mit beiden aus, wo ihr schon immer mal überlegt habt, das will ich mal ausprobieren, aber wann bloß und wo bloß, das ist der richtige Zeitraum dafür. Da könnt ihr das mal richtig ausreizen.
Jo, und dann gibt's die zweite Ausfertigung des Nordheim-Workshops, des Licht-Workshops. Der ist ja letztes Jahr, beziehungsweise nee, dieses Jahr, richtig gut angekommen. Und
richtig.
Den machen wir wieder.
Richtig, da gab's auch am Anfang sehr zögerliche Anmeldungen und dann plötzlich brachen sie alle hinein. wäre schön, wenn ihr da Bock habt, weil, also wenn ihr vorhabt, mit dem Thema Licht was zu machen. Also ich nenne ihn ja schon fast den Strobist-Workshop. Weil wir werden starten mit verfügbarem Licht, dann werden wir einen ganzen Tag Strobisten machen, wir werden Strobist-Setups aufbauen, wir werden euch zeigen, wie man mit den mobilen Blitzen arbeitet. Wir stellen natürlich Funkauslösesysteme auch zur Verfügung, da könnt ihr das alles mal ausprobieren. Könnt natürlich auch eure eigenen Sachen mitbringen. Sowieso sinnvoll, wenn ihr sowas schon habt, dass ihr dann mit eurem Equipment auch üben könnt. Und wir werden einen Tag Studio haben, beziehungsweise
ein halber Tag. Also richtig Studio,
richtig mit großen
Studio-Blitzsystemen und so weiter.
Genau, beziehungsweise ein halber Tag ist es ja, glaube ich, werden wir mal Studio aufbauen, richtig Studio-Blitze, Hintergründe aufbauen, sowas halt. Genau. Außerdem geht es bei beiden Workshops natürlich auch zumindest um Einführung in die Bildbearbeitung. Wer schon mal auf dem Workshop war, der kennt das. Wir werden also mal Lightroom uns angucken. Als RAW-Entwickler, beispielhaft für alle RAW-Entwickler, die es so gibt. Aber Lightroom gibt es eben für Mac und für PC, deswegen nehmen wir den. Und Chris wird ein paar Tricks und Tipps zeigen zu Photoshop. Auch wieder stellvertretend für GIMP, für PaintShop Pro und so weiter, wo es all diese Tricks auch gibt.
Tja, und jetzt hast du, also wenn wir eine Band wären, würde es heißen, Boris macht Solo-Karriere.
Ja.
Du hast nämlich auch noch ein eigenes Projekt.
Richtig.
Was ich jetzt auch ganz spannend finde.
Das hatte ich ja schon mal vorgehabt. Ich wollte doch immer mal einen Einsteiger-Workshop über ein Wochenende machen, was so ein bisschen was Günstigeres für Paare. Du hast sowas ja dann schon durchgezogen, eigentlich ja schon nach meiner Idee. Da hast du diesen Cooking-Workshop, wo eben Paare kommen konnten.
Der eine muss noch streiten, wer da wann diese Idee hatte.
Ja, ich hatte natürlich die Idee, das ist doch klar. Aber ich nehme es dir ja gar nicht übel, weil die Idee ist ja einfach auch super. Und ja, und die Idee war ja, dass man Paare auch mal kommen lässt. Die wollen zusammen mal ein Wochenende irgendwo verbringen und was gemeinsam machen. Aber der eine möchte jetzt fotografieren und der andere eben überhaupt nicht. Oder zumindest jetzt nicht so intensiv. Und da war meine Idee ja mal, auf Rügen was zu machen, auf diesem Reiterhof, dass eben Paare kommen können. Der eine kann eine Reitstunde nehmen, der andere kann fotografieren, können Pferde fotografieren, ein bisschen mit Blende, Belichtungszeiten und so weiter umgehen. So einen richtig so einen intensiven Einsteiger-Workshop mal zu machen, Bildkomposition, Bildsprache, solche Geschichten mal durchzunehmen. Hat nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Jetzt wird's hoffentlich klappen, 2010, das zeichnet sich ab. Also ich würde auch schon sagen, da sind wir bei 70-80%, dass das stattfinden kann.
Das heißt, du willst mir tatsächlich untreu werden?
Natürlich. Ach, da kommst du drüber hinweg. Es wird also
ich bin ja auch untreu.
Genau. Es wird also nächstes Jahr einen Workshop geben. Das Termin wird sich jetzt noch rausstellen, das wird relativ kurzfristig dann sich klären. Wo wir allerdings nicht auf Rügen, das müssen wir auch nochmal gucken, wo das dann stattfindet, aber es wird auf einem Reiterhof stattfinden oder sogar einer Ranch. Schauen wir mal. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt auch, wenn ihr Bock habt, paarweise anmelden. Der eine meldet sich für den Fotoworkshop an und der andere kommt eben einfach mit und kann dann dort vor Ort vielleicht eine Reitstunde machen oder sich das mal angucken oder zuschauen oder was auch immer machen. Und das wird, glaube ich, lustig. Das wird ein Wochenende sein, Samstag, Sonntag. Und ja, ich freue mich da schon drauf. Sobald da Details sind über das genaue Wann und das genaue Wo, hört ihr natürlich hier und wir stellen es auch auf die Workshop-Seite.
Cool. Ja, und Workshop-Seite ist happyshooting.de/workshop.
Genau.
So. Spinne.
Ja, das war unsere Aufgabe, ne?
Spinne.
War Spinne, Aufgabe. Aber nicht das Tier.
Nicht das Tier. Tier verboten. Und das läuft noch bis zum 24., also bis zum Heiligabend.
Richtig.
Und da haben wir was Besonderes vor. Der Preis war der Spider-Holster, den wir vorgestellt haben kürzlich.
Ich habe den immer noch nicht wieder eingepackt.
Das muss ich dann, du willst ihn nicht loswerden.
Das muss ich da mal machen.
Der Memory Kick ist schon verschickt.
Ja.
Er ist schon unterwegs.
Super.
Oder sollte schon da sein. Ja, und zwar wollen wir die Aufgabe ganz unkonventionell, weil ja jetzt doch Weihnachten ist und Weihnachten ist ja doch so ein wichtiger Tag und überhaupt, wollen wir die Aufgabe auch wirklich an Heiligabend direkt auflösen.
Richtig. Das heißt, der Chris und ich werden uns einfach mal am Heiligabend zusammensetzen, mal kurz die Familie verlassen, nehmen dann kurz eine Sendung auf, also Sendung ist übertrieben, wir werden die Ziehung und die Bildbesprechung aufnehmen.
5 Minuten.
Ja, oder 10 oder was weiß ich, wie lange wir eben brauchen, bis wir die Nummer gewürfelt haben. Und wenn das alles klappt, dann könnt ihr noch am Abend, Heiligabend, erfahren, wer diesen Spider-Holster gewonnen hat. Jo. Das ist unser Ziel. Sollte das nicht klappen, dann erfahrt ihr das eben am 25. Vormittag.
Ja, sollten wir zu breit sein vom Weihnachtspunsch, dann hat sich das erledigt.
Der pangalaktische, wie auch immer.
Gut, Stefan, genau.
Neue Aufgabe. Genau, ihr braucht ja eine neue Aufgabe. Und da hast du ja jetzt was abzugeben, ne?
Genau, wir verlosen ja den, als nächstes in der Reihenfolge ist der Steadypod dran, den wir vorgestellt haben, dieses Schnurstativ, was uns Enjoy Camera geschenkt hat. Und das ist ja so eine Schnur, die man so straff zieht, unten an die Kamera dran macht und straff zieht. Deshalb ist die neue Aufgabe straff.
Straff.
Also man muss es so auch aussprechen. Straff.
Okay.
So wie Nackenstrappen, weißt du?
Nackenstrappen. Aber diese Aufgabe heißt straff.
Genau.
Also macht ein Foto, ladet das bei Flickr hoch, stellt es in die Gruppe Happy Shooting und gebt ihm den Tag HS Straff.
Gut. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eines und zwar lass noch mal diesen lauten Kalunk hören.
Achtung. Ja. Was das, ist das?
Was war das? Ja, das war die Kamera, über die wir letztes Mal geredet haben, die Mamiya RB67.
Das ist die große, ne?
die ja meine Mamiya 645 quasi klein aussehen lässt. Ja,
die nimmt deine zum Frühstück.
Ungefähr, ja. Und schubst kleine Kinder vom Nachttopf.
Du kannst quasi in deine kannst du den Film einlegen und in die große kannst du deine Kamera einlegen.
Genau. Schwupp rein und gleich war sie. Hab's und gut ist. Ja, RB67, so klingt das Ding. Also damit ist dann während der Hochzeit in der Kirche das unauffällige Fotografieren nicht mehr wirklich ganz möglich.
Nicht.
Nicht. Nee, schaffst du nicht.
Gut.
Da hast du die volle Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja, apropos volle Aufmerksamkeit. Ich glaube, das reicht jetzt mal für meine Aufmerksamkeit. Ich habe nämlich jetzt Hunger. Das Essen ist schon fertig.
Richtig.
Schon. Und mir läuft schon der Sabber im Mund zusammen. Also würde ich sagen, wir bringen das hier zum Ende. Und
genau, war ja auch wieder eine lange Show.
Genau, und freuen uns über jegliches Feedback per E-Mail an info@happyshooting.de oder per Audioboo mit dem Tag Knollepolle, das kommt ja auch an. Mhm. Und ja, frohe Weihnachten und macht's alle gut.
Genau. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.
Oh, Besuch.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Ja, Mon hat sich eingeschlichen. Gibt's das denn? Ja.
Muss ja gucken, dass Essen nicht kalt wird.
Oh, stimmt, ja. Ich bin auch so im Rumschniefen und Rumniesen und...
Oh, ja. Eine Runde Mitleid.
Genau. Aua.
Klingel doch mal für uns.
Persönlich zum...
Ding Dong.
Faden verlieren, roter Faden.
Oh, ich hab's straff.
Straff? Kriegen wir lauter Zellulite oder was?
Ist mir egal.
Straff, dann nehmen wir straff.
Straff kann alles Mögliche sein. Na eben nicht Zellulite. Das ist ja nicht straff.
Ja, eben. Ich höre dich trotzdem.
Ja, ich hab auch nicht gemutet, du Nase. Oh, ich habe gestern mit Moni neue Motivklingel aufgenommen, wo wir auch nochmal Monis Motivklingel-Workshop und die Analog-Workshops gefilmt haben.
Ja.
Den haben wir auch unter Einfluss von 7 Jahre altem Jamaika Rom aufgenommen.
Habt ihr euch auch eingepegelt sozusagen?
Ja. Nur ein kleines Gläschen, aber
das... Ja, dann lass uns mal auspegeln und die Intro machen. Ja, dann schöne Grüße.
Und schöne Weihnachten und auch schöne Grüße. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com